für mich war das ein total krasser Moment, als ich das erste Mal Dinge, die mein Vater gemacht hat, für nicht gut empfunden habe. So, das finde ich jetzt aber überhaupt nicht gut, dass er das macht. Weil es war ja immer das Vorbild, mein Vater, ach krass.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr genießt den Sommer. Wir sprechen in diesem Podcast ja immer wieder über bewusst leben. Aber jetzt hat natürlich jeder von einem bewussten Leben seine ganz eigene Vorstellung. Achtsam sein, sich seiner Handlungen, seiner Muster und seiner Gedanken eben bewusst sein. Und eigentlich wollte ich mit meinem heutigen Gast ausschließlich über vegane Ernährung reden, denn die gehört für immer mehr Menschen zu einem bewussten Leben unbedingt dazu. Und er ist Veganer und ein sehr engagierter dazu. Aber ich freue mich auch immer wieder über die großen Überraschungen des Lebens. Und so gibt es für dieses Gespräch eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich ein Konzept. Und trotzdem steckt so viel Liebe und so viel tolle Inspiration drin. Ich freue mich total. Herzlich willkommen, Adrian Winkler.
Danke.
Eigentlich muss man sagen, bist du ja was ganz anderes als das, über das wir heute reden. Erzähl doch mal ganz kurz, stell dich doch mal kurz vor, womit du dein Geld verdienst, was dein Beruf und deine Berufung sind.
Also meine Berufung ist definitiv Musik zu machen auf dieser Welt und Menschen damit Freude zu bereiten und Themen anzusprechen über die Musik, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Heißt bewusster Lebensstil. Auch mal Dinge anzugucken, die vielleicht nicht alltäglich sind. Naturverbundenheit. Liebe zu Mitmenschen, Liebe zu Lebewesen, Liebe zu uns selbst. Das sind definitiv Punkte, die mich in meiner Musik antreiben. Und ich habe so das Gefühl, ich bin ja hier, um das quasi mit Musik zu beschreiben. Und den Menschen, ja, ich würde mal sagen, zu inspirieren. Das ist das, was ich möchte.
Ich finde es ganz besonders schön, weil der Adrian und ich haben uns kennengelernt, eigentlich in einem Moment hier bei Antenne Bayern. Und wenn wir ehrlich sind, kennen wir uns auch gar nicht wirklich. Aber irgendwie haben wir uns erkannt und hatten gleich so eine ganz starke Verbindung miteinander. Und sitze ich jetzt schon hier und habe eine Gänsehaut und freue mich ganz besonders, also nach diesem Intro schon, weiß ich, warum du auch jetzt heute in diesem Podcast zu Gast bist. Und ich habe dir schon eingangs gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich den Podcast dann unter den Titel Vegan Leben stellen werde oder über Bewusstsein oder über Mutter Natur, denn Mother Nature ist ja ein Thema, das du auch in deinem aktuellen Album sehr besungen hast. Bei vielen meiner Gäste gab es im Leben so einen Gamechanger. Hattest du immer diese starke Verbindung zur Natur oder hat es auch bei dir einen Wandel gegeben?
Tatsächlich ist mir das Gefühl wirklich in die Wiege gelegt worden. Es gab in meinem Leben nie einen Moment, wo ich so einen Switch empfunden habe, so, oh, jetzt ist mir Natur total wichtig. Sondern es war bei mir immer so, hey, ich möchte nach draußen, ich möchte nicht in einem Raum sein, ich möchte, gut plakativ gesagt, ich möchte keine Hausaufgaben irgendwo drin machen, ich möchte raus, ich möchte in den Spielplatz, ich möchte auf einen Baum klettern. Und ich bin auch zum großen Teil bei meiner Oma aufgewachsen und die hatten ja 3 Hunde und ich war immer so verbunden mit diesen Tieren, dass ich irgendwann von meiner Oma tatsächlich auch die Erlaubnis bekommen habe, ich komme jetzt ein bisschen vor wie Mowgli, ehrlich gesagt, bei den Hunden auch zu übernachten. Tatsächlich. Und das fand ich einfach so großartig, dass mir das einfach auch gewährt wurde, weil ich meine, da können ja sämtliche Ängste einer Großmutter dann irgendwie auftauchen. Nein, nein, um Gottes Willen, da ist es dreckig oder was kannst du dir alles holen und so weiter. Und das machst du nicht. Und ja, klar, mach einfach, alles gut. Also das heißt, ich glaube, man hat irgendwie mir schon immer so ein Naturvertrauen quasi in die Wiege gelegt. So, hey, es alles gut. Wenn du denkst, du musst es machen, dann mach das einfach. Und für mich ist auch die Natur die größte Inspiration, die absolut größte Inspiration für alles. Es ist unglaublich. Ich habe letztens einfach meine Hortensie einfach zurückgeschnitten und zwar Vollgas. Die wollte einfach nicht mehr wachsen und dann habe ich sie wirklich so weit runtergeschnitten. Und siehe da, was passiert. Die Natur sucht sich einfach, ohne beleidigt zu sein, ohne irgendwie das Ganze in Frage zu stellen, warum man das jetzt mit ihr gemacht hat, einfach den schnellsten Weg, um wieder nach draußen zu gehen, wieder zu wachsen. Und sie blüht einfach so, so toll wie nie zuvor, obwohl quasi ja erstmal ein Rückschritt sozusagen passiert ist. Aber die Natur stellt es nicht in Frage. Die Natur die hat das Grundbedürfnis zu wachsen. Und das haben wir als Menschen auch. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Manchmal habe ich das Gefühl, dieses natürliche Wachstum, das wir so in uns tragen, habe ich manchmal das Gefühl, wird irgendwie gedeckelt durch vielleicht den Alltag auch manchmal.
Wenn ich da kurz einen Link zur Psychotraumatologie schlagen darf und auch verweisen darf auf die Folge mit der Verena König, verlinke ich gerne in den Shownotes. Und die Verena sagt einen Satz, den du gerade ein bisschen umschrieben hast, nämlich, dass wir alle so einen unbezwingbaren Willen zu leben in uns haben. Aber die meisten von uns, da würde ich dir total recht geben, dieses Bewusstsein nicht hören oder nicht wahrnehmen oder ja sich dessen nicht bewusst sind. Ist ein bisschen schräg, aber das glaube ich auch. Und ich hatte gerade, als du das erzählt hast von deiner Hortensie, es gibt ja tausendfach fotografiert den Löwenzahn, der sich durch den Asphalt beißt.
Ja, ganz genau. Das heißt, es kann gedeckelt werden, wie es will. Ne? Es wird sich den Weg bahnen, sozusagen hin zum Wachstum, hin nach oben, hin zur Sonne, hin zur Wärme, hin zur Liebe.
Ja.
Wenn Dinge vielleicht gefühlt mal rückwärts gehen oder wir uns denken, oh Gott, jetzt habe ich alles verloren, was ich hatte, dass das einfach nur eine Chance zum Besseren ist, eine Chance für Neues, Chance für Wachstum tatsächlich einfach. Und ja, ich habe das von meiner Hortensie tatsächlich nochmal richtig schön veranschaulicht bekommen und musste oft dran denken. Und jetzt, wenn ich nach draußen gehe und ich sehe sie einfach so. Also ich möchte nicht den ganzen Podcast über die Hortensie reden, aber es ist einfach so ein gutes Beispiel. Ich bin auch überhaupt ein Blumenkundler oder sonst irgendwas, aber ich bin einfach ein Naturliebhaber. Und deswegen, für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich am Morgen mit meinem Kaffee irgendwie nach draußen gucke und ich sehe sie, wie sie einfach im neuen Gewand dasteht und einfach nur noch mehr wachsen möchte, dann denke ich mir so, ja, das mache ich heute auch wieder. Vielen Dank für die Inspiration, liebe Hortensie.
Und gerade bei Hortensien, ich habe nämlich auch welche auf dem Balkon, muss ich echt sagen, da staune ich manchmal, weil wenn die über den Winter gehen, sehen die ja wirklich so runtergerockt aus. Ganz genau, und du denkst dir, ja, die sind sowas von tot, da ist nichts mehr zu machen. Und dann kommt der Frühling und die kämpfen sich nach vorne und du hilfst ihnen ein bisschen, schneidest sie zurück, nimmst die kaputten Blätter weg, 6 Wochen später, bam.
Ja, unfassbar.
Ganz toll.
Ja, absolut.
Bewusst leben, was ist denn deine persönliche Definition von Bewusstsein oder Bewusstheit?
Wenn ich ganz ehrlich bin, dann triffst du mich damit schon auf dem richtigen Fuß, würde ich mal sagen, weil das auch ein Thema ist, mit dem ich mich selbst total beschäftige. Und ich glaube, mit diesem Thema ist man nie durch. So, ach ja, jetzt weiß ich's, wie man bewusst lebt. Jetzt weiß ich, was Bewusstheit heißt. Ich habe letztens so einen unfassbar schönen Satz gehört. Das Leben ist eine ewige Premiere von einzigartigen Momenten. Und ich glaube, dass unser Leben am Ende quasi die Chance hat, sehr, sehr glücklich zu sein, wenn wir eben von diesen ganz vielen Premieren sozusagen oder für diesen einzigartigen Momenten möglichst viele ganz bewusst wahrnehmen. Und das können wir auf vielerlei Hinsicht tun. Wobei eine Methode, die ich in solchen Momenten total gerne anwende, einfach schlichtweg der Atem ist. Also das ist wirklich was mich immer wieder so in den Moment holt. Ach, jetzt, it is what it is. Es ist gerade so, wie es ist. Ich möchte, genau, das war auch noch so ein toller Satz, den ich letztens gehört habe. Das ist gerade meine ideale Realität, sozusagen. Es ist die ideale Realität. Es wird nichts weggelassen, nichts hinzugefügt oder irgendwas verändert, sondern es ist gerade, wie es ist. Weil ich kenne das auch so gut von mir, dass man quasi ein Zukunftsbild von sich hat und das mit dem jetzigen vergleicht und das macht einen dann unglücklich. Und dann denkt man sich ja, okay, das ist ja quasi durch die eigenen Gedanken ein gesteuertes Gefühl, was nichts Schönes auslöst. Deswegen kann ich auch andere Gedanken haben. Also mit der Macht der Gedanken sozusagen kann ich mir ja einfach auch einen Moment erzeugen, in dem ich glücklich bin. Und das kann ich ja jeden Moment wieder neu tun, sozusagen. Und wir haben es selbst in der Hand. Und dementsprechend auch gerade in der jetzigen Zeit finde ich es persönlich durch die unfassbar vielen äußeren Eindrücke umso wichtiger, dass die innere Welt bewusst ist, dass die innere Welt stimmig ist, dass die innere Welt wachsen darf und es nicht an äußere Faktoren geknüpft ist, dass man sich selbst glücklich fühlt, dass man der eigene Hafen ist, in dem man sich wohlfühlt, weil nur dann, das ist so ein bisschen, finde ich persönlich, wie im Flugzeug, wenn die Masken runterfallen, okay, hey, so nach dem Motto, hilf dir erstmal selbst, weil das ist kein Egoismus, das ist nicht Rücksichtslosigkeit, sondern nur dann hast du die Möglichkeit, auch in dem Fall jetzt Liebe anderen weiterzugeben, wenn du die für dich selbst spürst und dementsprechend, glaube ich, bewusst Momente wahrnehmen. Und das ist ja auch wieder eine Wertung, ob ich sage, der Moment war jetzt negativ oder positiv. Der Moment war einfach gerade, wie er ist.
Wie er ist, genau.
Und er hat in mir Emotionen hervorgerufen. Und dann gilt es aber auch, diese Emotionen bewusst wahrzunehmen. In meinem Leben passiert auch gerade so viel, dass ich es tatsächlich genieße, auch mal echt zu weinen, so richtig zu weinen und in den Moment reinzugehen, so, boah, krass, es darf jetzt alles raus und ich genieße das bewusst. So, hey, okay, cool, ich bin gerade einfach wirklich traurig und das darf im Moment wirklich total sein und ich wehre mich nicht dagegen, weil wenn ich das Ganze zulasse, wenn ich da reingehe, wenn ich das bewusst spüre, dann darf das auch wieder gehen. Und das ist für mich, ja, das ist für mich gerade im Moment ein total krasser Lernprozess. Ich glaube, der hört auch nie auf.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und das ist natürlich auch in diesem Podcast immer wieder Thema. Ich erinnere mich gerade an Leon Winscheid, der gesagt hat, die Zukunft des Menschen wird darin liegen, sich darauf zu besinnen, was uns ausmacht. Und das heißt, wieder ins Fühlen zu kommen. Aber das ist etwas, was also in meiner Generation auf jeden Fall die meisten überhaupt nicht gelernt haben.
Absolut.
Wir haben überhaupt nicht gelernt, überhaupt zu spüren, ah, ich bin traurig oder ah, ich bin wütend und dann, okay, was mache ich denn damit und ist das jetzt überhaupt okay? Weil, also ich glaube, auch da wiederhole ich mich, ich erinnere daran, dass wir vor 10 Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Shows im Privatfernsehen war, die Supernanny auf RTL und da wurden wütende Kinder auf die stille Treppe geschickt.
Ja.
Und
ja,
von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Das muss man sich mal vorstellen.
Das heißt quasi, Gefühle zeigen wird bestraft.
Genau. Genau, Punkt.
Punkt.
Und das hat zu ganz schön viel Problemen, glaube ich, geführt in der Gesellschaft.
Absolut. Ich habe mich letztens auch mit einem meiner Meinung nach sehr, sehr weisen Mann unterhalten. Er kommt aus der Schweiz und hat manchmal auch so, wenn der in Meditationen eintaucht, dann ist es für ihn echt schwierig, da wieder rauszukommen, weil der so tief geht. Und er hat letztens was total Tolles erzählt. Er hat gesagt, für ihn ist der wichtigste Satz in seinem ganzen Leben, ich sehe dich. Bedeutet, er war letztens bei einem Freund zu Gast und der Kleine war, also nicht sein Kleiner, sondern der Sohn von dem Freund, bei dem er zu Gast war, war am Tisch gesessen und irgendwas hat nicht gepasst. Und der Vater hat quasi immer wieder so, ja, der Kleine, ne? ja, jetzt schreit er wieder und so. Ne? Mhm. Und dann wollte er auch gar nichts mehr, ich will nichts mehr essen, ich will einfach jetzt hier alles umschmeißen und so weiter. Und dann hat der Benny hat dann gesagt, der hat den Kleinen einfach nur angeguckt und hat gesagt, ich sehe, dass du total wütend bist. Mhm. Ja, du bist gerade total wütend auf den Papa. Und dann hat der Kleine einfach nur so große Augen und hat einfach so, ja, genau. Und dann war alles gut, wieder alles gegessen und so weiter. Und alles war bestens, weil der Kleine hat sich einfach gesehen gefühlt in seinen Emotionen. Er hat sich abgeholt gefühlt. Ja klar, ich bin gerade wütend und ich möchte dann nicht sozusagen einfach da übergangen werden, so nach dem Motto, ja, das ist gerade unangenehm, jetzt, naja, komm, hör doch mal wieder auf mit deinem Gequengel und so, sondern okay, hey, der hat sich ihm einfach ganz, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, bewusst zugewandt, hey, ich sehe dich gerade in deiner Emotion. Und was für mich ein persönlicher totaler Gamechanger war, auch mit Benny, für mich hat sich das Leben geändert, seitdem ich einen Punkt statt ein Komma mache, und zwar, ich erkläre es so, eben in Ich-Botschaften. Ich dachte immer, ich kann Ich-Botschaften senden. Aber es ist keine Ich-Botschaft, wenn ich sage, mir geht's total, oder ich fühle mich gerade total aggressiv, weil du, das ist keine Ich-Botschaft. Das ist ein Vorwurf. Und das musste ich so krass lernen. Und es ist so heftig, wenn man es aushält, einen Punkt zu machen, auch wenn es dann irgendwann total, manchmal total abgedreht ist, Wenn ich jetzt zu dir sage, Kathi, ich fühle mich gerade aufgeregt.
Punkt.
Punkt. Und dann antwortest du, das ist interessant, ich fühle mich gerade entspannt.
Mhm.
Punkt.
Punkt.
Ja. Und das ist total wertvoll. Und das geht zum Beispiel auch in Beziehungen.
Ja.
Ich fühle mich gerade ungesehen. Und dann, wenn beide das Spiel sozusagen beherrschen, dann beschreibt der andere eben auch, wie es ihm gerade geht. Aha, ich fühle mich gerade überrascht. Und ich sag nicht, hä, wieso, warum? Und das ist total spannend. Und irgendwann ist man dann so in einem gleichschwingenden Flow, nur weil man sich gegenseitig sagt, wie es einem geht. Und das geht dann auch in die Richtung, ah, okay, also bei mir ist das Gefühl jetzt schon ein bisschen weniger. Ja, bei mir auch. Also das heißt, nur durch das, dass man sich gegenseitig sagt, ohne dem anderen zu sagen, wegen dir oder wegen dem oder wegen irgendwas, sondern einfach nur, mir geht's gerade so.
Ja.
Und das dann auszuhalten und das einfach so, aha, ja, okay, spannend. Es ist unfassbar.
Super schön. Ich arbeite unheimlich gerne mit Bildern. Und was ich irgendwann für mich entdeckt habe, weil es ja für viele Menschen auch noch sehr kryptisch ist, wenn man ihnen sagt, du bist nicht deine Gedanken.
Ja.
Dann sind die so, wie verstehe ich nicht, so, du bist nicht deine Gedanken. Und was mir unheimlich geholfen hat und was ich auch oft weitergebe, das Bewusstsein erstmal dafür zu entwickeln, ah, da kommt ein Gefühl. Also sich so zu beobachten, dass jetzt, sage ich mal, ein Gefühl von Wut kommt, die einen dann nicht so sofort überrollt, sondern man erstmal wahrnimmt, ah, ich glaube, ich bin gerade irgendwie wütend. Und was mir dann unheimlich hilft, ist, wenn diese Wut jetzt eine Gestalt hätte oder eine Form oder eine Farbe oder eine Stimme, wie würde denn die aussehen? Mhm. Und in dem Moment löst du dich von der Emotion und dann sitzt sie neben dir wie ein kleiner wütender Junge zum Beispiel.
Ja.
Oder ein wütendes Manschgall oder Rumpelstilzchen. Scheißegal, halt irgendwie das Bild, das das Gehirn uns schickt, und das Gehirn schickt uns Bilder. Es ist brillant. Und dann kann man dieses Wesen, das die Wut repräsentiert, einfach neben sich beobachten und sagen, ah ja, wow.
Spannend, was du alles machst.
Genau, so. Und dann passiert nämlich das Wunder, sie verschwindet.
Weil
sie sein durfte.
Genau.
Das Gegenteil ist der weiße Elefant. Nicht an den weißen Elefanten denken, nicht an den weißen Elefanten denken, nicht an den weißen Elefanten denken.
Genau.
Ja.
Ja, genau, das ist total spannend. Und also wenn ich ehrlich bin, dann gibt es auch total viele Momente, wo mich das auch überfordert, wenn ich mir das immer wieder, wenn ich mir das vor Augen führe, so, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht dein Körper. Dein Körper ist ein Erfahrungsinstrument, das du dir ausgesucht hast, um hier quasi Erfahrungen zu machen. Das überfordert mich immer noch, wenn ich ehrlich bin. Aber es gibt dann einfach auch eine ganz einfache Übung, die man jetzt sofort machen kann, um das Ganze herauszufinden, ob man denn wirklich nicht sein Körper ist. Nämlich, wenn man sich selbst gerade beim jetzigen Tun beobachtet und wenn man die Augen schließt und man sich vorstellt, man sitzt gerade da und man kann sich beobachten, dass ich jetzt hier bei Antenne Bayern im Studio sitze und ich sehe mich da in dieses Mikrofon sprechen, ich sehe, was ich anhabe. Nur durch das, dass ich das jetzt sehen kann, merke ich ja schon mal, okay, das kann ja ich schon mal nicht sein, wenn ich mich beobachten kann sozusagen. Und das ist total abgefahren. Und ich glaube, das können wir, glaube ich, alle. Wir können, glaube ich, alle jetzt sofort sagen, okay, ich beobachte mich jetzt erstmal, jetzt sofort, direkt beim Tun. Was mache ich denn gerade? Und wir haben sofort so ein ganz klares Bild davon. Und das ist dann irgendwie für mich jedes Mal wieder so ein Magic Moment, so, ach krass, es geht einfach ganz normal. Wenn ich laufen bin, kann ich mich ganz normal wie so eine Drohne über mir, kann ich mich ganz normal beim Laufen beobachten.
Es war jetzt eine ziemlich geniale Kurzreise auf die Metaebene. Und darum geht's ja im Grunde genommen, ne?
Ja.
Zu versuchen und daran immer wieder zu arbeiten, durch Bewusstheit Beobachter seines eigenen Lebens und seines eigenen Handelns zu werden.
Ja.
Und dann wird auch vieles leichter.
Ja.
Und trotzdem verliert man es zwischendurch. Und trotzdem ist zwischendurch mal alles kacke. Und man ist wütend und heult und frustriert oder was auch immer. Aber das ist halt auch das Leben, oder?
Genau, das ist auf jeden Fall das Leben. Ich glaube, Es lässt einen, wie du sagst, entspannter werden. Es lässt einen geliebt zu sein fühlen sozusagen, wenn man auch nur manchmal diese Momente hat, diese bewussten Momente. Aber man weiß, es gibt sie. Es gibt nicht eben nur dieses Erfahrungsinstrument an Körper, an Leben, an Gedanken und das bin ich jetzt, sondern man weiß, es gibt da noch was Größeres sozusagen. Und wie immer das dann aussehen wird und wie immer dieses Online-Sein quasi ständig verbunden sein und ständig eben in dieser, wie du sagst, Meta-Perspektive zu leben sozusagen, ob das quasi dann immer möglich ist, ohne dann wieder sozusagen hineingesaugt zu werden, dann in die eigenen Gedanken. Das ist ja eine spannende Reise, ob man da selbst hinkommt in dieser Inkarnation. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall total spannend zu wissen, dass es das gibt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das auch ab und an einfach erfahren darf. Mhm. Weil es gibt mir total viel Zuversicht, ehrlich gesagt. Und dann eben auch, wie du gesagt hast, mich einfach dann auch selbst denken zu sehen. Ach süß, jetzt sitzt er da und macht sich total die Sorgen. Mhm. Das ist echt eigentlich total abgefahren, weil es gibt da eigentlich nicht wirklich einen Grund dafür. Mhm. Und ja, wir haben uns letztens auch ausgetauscht, ne, über die Story des zweitbesten Buches der Welt, sozusagen.
Du liest gerade Gespräche mit Gott, ne? Ja. Von Neil Donald Walsh. Genau. Ja, ein tolles Buch.
Genau, und da sagt er, wir pendeln quasi immer zwischen den beiden Polen hin und her, zwischen Angst und Liebe. Und seitdem ich das gelesen habe, das hat in mir so unfassbar krass viel wachgerüttelt, weil ich tatsächlich, wenn ich in Momenten bin, wo es hier eng wird, im Hals, wo ich merke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich in so einem Überlebensmodus gerade. Was ist denn los? Ich habe doch nur den Briefkasten geöffnet. Mhm. Dann stelle ich mir die Frage, okay, hey, es gibt quasi auch noch den anderen Pol. Mhm. Ich muss mich nicht zwischen irgendwie tausend Sachen jetzt entscheiden, was kann ich jetzt fühlen, was kann ich denken, sondern es gibt einfach nur noch den anderen Pol, wo ich auch einfach bewusst kurz rüberlaufen kann und es ist Liebe. Okay, wie kann ich das Ganze denn in Liebe sehen jetzt gerade im Moment? Und so absurd das quasi dann erstmal sich anhören mag, aber es funktioniert immer. Ich kann immer alles in Liebe sehen. Ich kann immer, wenn ich möchte, kann ich mich dafür entscheiden, okay, meine Partnerin hat mich verlassen. Okay, was ist das für eine Scheiße für mich gerade? Ich fühle mich total, was macht sie denn mit mir? Oder ich kann in die Liebe gehen, das ist eine Angst, oh, ich bin verlassen worden, oh Gott, ich bin für immer einsam. Oder ich kann in die Liebe gehen und mir denken, hey, wenn da wirklich was Besseres noch auf sie wartet, als das, was sie mit mir gefühlt hat, wie geil ist das, weil ich liebe diesen Menschen, ich fühle eine Verbundenheit. Und wenn sie dadurch eine noch größere Liebe und noch größere Freude spürt, here we go, mega. Mhm. Und sobald man das fühlen kann, denkt man sich so, oh Gott, das Leben kann so einfach sein, das gibt's ja gar nicht.
Ja. Ach, so schön. Es gibt ein Lied von Wir sind Helden, das heißt, ich werde mein Leben lang üben, dich so zu lieben, wie ich dich lieben will, wenn du gehst.
Geil. Ja, mega. Das ist richtig gut.
Oder?
Ja, das ist richtig, richtig gut. Das trifft es einfach.
Ja. Aber um mir den Druck nicht allzu hoch zu bauen, das ist wirklich schon hohe Schule. Das müsst ihr nicht von heute auf morgen können. Aber ich bin da total bei dir. Also ich habe mir auch angewöhnt, meinem Partner zu sagen, hey Baby, ich will für dich, was du für dich willst. Und wenn du jetzt für 6 Monate ins Ashram gehen möchtest, geh. Ja. Und wenn du morgen feststellst, ich bin nicht mehr die Frau an deiner Seite, dann werde ich darüber super traurig sein.
Ja.
Aber dann ist es so.
Ja. Ja.
Und ich muss sagen, dass es mir seitdem auch besser geht.
Das ist voll schön. Das ist richtig gut, dass du das für dich auch entdecken durftest. Ja. Das ist richtig toll.
Aber ich musste meine Ängste natürlich erst bearbeiten, ne? Weil es hat ja mit den eigenen Verlustängsten zu tun.
Total.
Und auch das darf man sich wieder bewusst machen, dass man die hat.
Ja, total. Total. Und die sind ja nicht ohne Grund da. Die wollen einem ja auch irgendwas sagen. Es ist ja auch immer eine Botschaft, ne, wenn man eine Angst hat, dass irgendwie da noch, letztens habe ich auch gehört, ein Fehler bedeutet nur, dass noch etwas fehlt. Das fand ich auch sehr,
das ist
sehr
auch
spannend.
Schön, stimmt.
Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ja, das hat mich jetzt eben darauf gebracht, es fehlt dann anscheinend noch irgendwie was, was wir noch nicht angeguckt haben, wenn eine Angst kommt. Irgendwas ist noch unbearbeitet, ungesehen sozusagen. Mhm. Und eigentlich ist es ja ein Freund. Angst ist ein Freund, der dir was sagen will. Hey, pass mal auf. Mhm. Und ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen. Ich stelle mir das so vor, das Leben hat quasi so ein, oder das Universum sozusagen hat einfach so eine ganze Palette an immer heftiger werdenden, wie soll ich sagen, Schlagmitteln, würde ich mal sagen,
vom kleinen
Löffel, der mal oben auf den Kopf so ganz leicht auftippt, so ding, so, oh, was war das? Komisch. Und es wird quasi immer die Palette, die Werkzeugkiste wird immer größer bis zum Vorschlaghammer sozusagen. Und dann denkt sich wahrscheinlich dann da oben der Chef selbst, okay, krass, sie oder er,
Hat's nicht kapiert.
Mal ganz kurz mal, nehme ich mal Nummer 3. Und sobald man dann hinguckt, sobald man das auflöst, gibt's kein Aufsetzen mehr von einem Löffel oder Vorschlaghammer, sondern ist einfach, okay, alles klar, sie hat's gecheckt, cool.
We repeat what we don't repair.
Geil, ja, mega geil. Ja, perfekt, ja, genau, das ist es. Ja. Das trifft so gut. Wow, das ist ein T-Shirt-Spruch. Brauche ich.
Brauche ich, mache ich.
Geil.
Ach Mensch, ach, es ist so schön, dass du da bist. Ich weiß jetzt, glaube ich, ich nenne diese Folge Bewusstheit.
Ja, sehr schön.
Ich glaube, das passt ganz gut. Trotzdem möchte ich mit dir über Veganismus sprechen, weil der gehört zu einem bewussten Leben für dich auf jeden Fall dazu. Warum?
Ja. Naja, weil für mich heißt bewusster Umgang, nicht nur bewusster Umgang mit mir selbst, sondern bewusster Umgang mit eben der Natur und eben auch mit anderen Lebewesen. Und für mich persönlich, mag jetzt total abgefahren klingen, aber für mich persönlich ist energetisch kein Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen tatsächlich, weil es sind alles tatsächlich in meinen Empfindungen Seelen, die hier gemeinsam auf der Erde zu Gast sind. Und ja, was für mich, immer wenn ich es ausspreche, ist es so absurd, was wir machen.
Ja.
Es ist so absurd, was wir machen, weil es ist ja auch nicht mehr vonnöten. Das ist das Ding. Also das heißt, dass wir Tiere halten, schlachten, essen, das ist nicht mehr vonnöten, um dass wir hier alle wunderbar gesund leben können. Und das ist der Grund, warum das für mich insofern zu einem bewussten Leben dazugehört, als dass man wenigstens nicht weggucken sollte, sondern einfach mal hingucken und dann für sich entscheiden, was macht das mit mir? Kann ich das unterstützen? Ja oder nein? Weil ich merke das zum Beispiel auch auf Instagram, wenn ich mal eine Umfrage mache, wollt ihr mal ein bisschen näher hingucken an das Thema, ja oder nein, interessiert euch das? Gibt's auch immer mal wieder Leute, die sagen, nee, möchte ich nicht. Und das verstehe ich auch total. Gleichzeitig birgt es auch eine wahnsinnige Chance, finde ich, einfach in Bereiche reinzugucken und da wirklich sehr bewusst hinzugucken, auch zu wissen, es schmerzt mich vielleicht, die einem eben nicht so gefallen, aber es ist dann auch wieder eine Chance zum Besseren. Und meiner Meinung nach, Veganismus steht für so viel mehr, weißt du. Das ist, für mich sind es 3 Säulen. Einmal die eigene Gesundheit. Mhm. Was macht es mit mir selbst, mit meinem Körper, was ich da oben reinkippe sozusagen? Weil ich möchte auch nicht immer über dieses Fleisch oder dieses Tierhaltungsthema reden, aber man kommt irgendwie dann auch nicht drum herum, wenn man um die Ernährung redet, ehrlich gesagt, weil für mich ist es eine Form von Energie, was ich da zu mir nehme. Mhm. Und wenn ich quasi Todesangst esse, dann habe ich ja quasi auch diese Energie, dann verarbeitet mein Körper mit sozusagen.
Hormone auch, ne? Also eine unglaubliche Produktion natürlich an Stresshormonen in den Tieren, die im Fleisch sind.
Absolut, absolut. Das ist ja nichts, was man sich jetzt mal ausdenkt, sondern es ist ja einfach nachweisbar.
Ja.
Also die erste Säule für mich ist eben die eigene Gesundheit. Mhm. Die zweite Säule ist für mich eben der ökologische Gedanken. Was macht diese Massentierhaltung sozusagen mit uns und mit dem Planeten eigentlich? Wie viel verursacht das Ganze? Ich habe letztens auch in meiner Instagram-Story auch tatsächlich ab und zu so Fakten einfach mal so eingestreut. Wenn jetzt wirklich 350.000 Menschen, das heißt, es sind 0,45% von Deutschland, sich einen Monat lang vegan ernähren würden 1 Million Tiere am Leben bleiben. Das
Wahnsinn.
Ist so, okay. Mhm. Das ist krass, das sind 0,45% unseres Landes. Also das ist für mich auch noch der zweite wichtige Punkt. Mhm. Einfach, was macht es auch mit unserer Umwelt, mit unserem Planeten? Aber eigentlich dieser Fakt war jetzt eigentlich schon der dritte Punkt, nämlich die ethische Geschichte. Es geht einfach irgendwie. Mhm. Es geht irgendwie nicht. Es bricht mir das Herz. Was für legale Zustände und auch noch subventionierte Zustände herrschen, obwohl wir es einfach nicht brauchen. Mhm. Und mir ist es echt wichtig, nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen, ach, du machst das und das, du bist ja ein Mörder oder was weiß ich, das würde ich niemals im Leben machen und sagen. Für mich ist persönlich die größte Kraft die Inspiration. Heißt, wenn Menschen mal Veganes essen, das ist richtig, richtig achtsam, bewusst und mit Liebe zubereitet ist. Da waren schon einige bei mir zu Hause, die dann gesagt haben, ja okay, krass, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, ich kriege jetzt einen grünen Salat und eine Tomate. Und
ein Sellerieschnitzel.
Genau.
Das ist unvermeidbar. Ich habe es dir nie gesagt, aber ich habe mal was nachgekocht von dir.
Was?
Ja, ich habe die Spaghetti nachgekocht. Oh. Die hast du gemacht mit roten Zwiebeln und Walnüssen und Tomatensoße.
Ja,
und ich hatte sogar es gefilmt, weil ich wollte auch eine Insta-Story darüber machen. Dann habe ich es aber irgendwie vergessen. Aber jetzt kann ich es dir sagen. Habe ich nachgekocht. Ach, war sehr lecker.
Das ist total abgefahren. Und weißt du, wo ich es her habe?
Nee.
Von Laura Marlina Seiler.
Ach, das ist ja auch nett. Die steht hier auch noch auf der Liste auf jeden Fall.
Sehr cool. Wenn sie hier ist, sagst du Grüße.
Ja,
und
das
danke für die Walnüsse.
Das mache ich. Du hast eingangs was Schönes gesagt. Da würde ich gerne kurz, wenn ich darf, eine persönliche Geschichte aus dem Nähkästchen erzählen, nämlich dieses, man darf sich trauen hinzuschauen. Mhm. Ich hatte lange, lange Jahre die Idee, dass die Nummer mit dem Milchtrinken nicht cool ist.
Mhm.
Und ich wollte nicht hinschauen.
Mhm.
Und vor 2 Jahren mittlerweile war ich soweit, also ich fühlte mich einfach so sicher und stabil und erwachsen, mich dieser Realität zu stellen, was es bedeutet, Milch zu trinken, welcher Rattenschwanz da dran hängt. Absolut. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und ab dem Zeitpunkt war klar, das kann ich nicht mehr machen.
Das ist irreversibel, da kommst du nicht mehr raus.
Genau,
dann.
Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann nicht einfach das Wissen in mir haben, dass Kühe ihre Kälbchen nach 6 Tagen, die müssen wahnsinnig nacheinander schreien. Also ich habe mir Videos nicht angeschaut, aber ich habe darüber gelesen, dass also die Kälber von den Kühen weggezogen werden nach 6 oder 7 Tagen. Und ab dem Zeitpunkt die Kühe durch starke Hormonbehandlungen, ich glaube 300 Tage künstlich schwanger gehalten werden, damit sie uns Menschen Milch geben. Und dann war für mich klar, okay, das Thema Milch ist durch und zwar für immer.
Ja.
Und ich war
da stehen dann auch viele Produkte auf der Liste am Ende. Dann,
ja, ne? Ja. Wobei ich den Parmesan noch nicht ganz abgeschworen habe. Aber ich bin jetzt so bei 90% vegan, würde ich mal sagen. Und ich war total überrascht und erstaunt, weil ich dann ein Gespräch mit einem Freund hatte zu diesem Thema. Und wir waren im Sommer 2020 in Mecklenburg-Vorpommern an der Grenze zu Polen. Und da war so eine Naturinsel. Und auf dieser Insel lebten 80 Rinder. Und es war ein Naturschutzgebiet. Und die durften dort einfach sein. Das war deren Zuhause. Und dann sagte er irgendwann, es ist ja total toll, dass sie das hier so pflegen. Und auch ist ja auch super Arbeit, die ganzen Kühe melken. Und dann gucke ich ihn an und sage, wieso, die müssen ja nicht gemolken werden. Und dann sagt er, wieso, die geben ja, sind ja klar, müssen die gemolken werden, sind ja Kühe. Und dann sage ich, ja, aber die muss man ja nur melken, wenn sie Babys bekommen haben. Er wusste es nicht. Er wusste es. Und ich glaube, das ist gar kein Vorwurf, da ist keine Abwertung drin. Ja, ich glaube, dass vielen das nicht klar ist.
Ja, genau. Es ist, glaube ich, wie du sagst, es ist ganz vielen nicht klar, was dahinter steckt, hinter allem. Und auch wir verlieren dann eben den ganz natürlichen Bezug zu Dingen, die eigentlich selbstverständlich sind. Und zwar, was mir jetzt einfällt, ist einfach auch ein Fakt, den man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen hier auf der ganzen Welt, die Muttermilch von anderen Lebewesen trinken. Das ist eigentlich auch mal, wenn man sich das bewusst macht, das ist schon irgendwie eine abgefahrene Nummer.
Also jetzt für alle Zeit, Kühe geben nicht automatisch Milch und es ist nicht, die Natur hat es nicht so vorgesehen, dass sie für uns ist, sondern Kühe geben, wie jedes andere Lebewesen, nur dann Milch, wenn sie ein Baby bekommen haben.
Ja,
end of story.
Ganz genau, ganz genau. Ja, und auch die die Prozesse dahinter. Ich bekomme auch von Tierschutzorganisationen immer mal wieder die monatlichen Zeitschriften und manchmal bin ich dann drüber hinaus sozusagen und zu sagen, okay, ich inspiriere nur noch, ich versuche, dass die Menschen es sehen bei mir und dann nachmachen. Wenn ich dann wirkliche Fakten lese, dann denke ich mir manchmal, okay, ich muss sie dann doch irgendwie mal teilen und durch die Fakten vielleicht inspirieren, weil die haben mich auch inspiriert, das muss ich sagen. Das war für mich auch nochmal ein Schritt, vor 7 Jahren zu sagen, okay, krass, jetzt weiß ich das und jetzt kann ich nicht mehr weggucken, wie es bei dir auch war. Wenn ich weiß, ein Huhn wird einfach in der freien Wildbahn bis zu 10 Jahre alt und die sind super smart und sind einfach irgendwie total tolle Tiere und haben ja auch Bock hier zu leben sozusagen. Und in der Industrie werden Hühner nicht älter als, was glaubst du?
Wenn überhaupt ein halbes Jahr.
42 Tage, oh, das Gott. Ist quasi, das, die sehen nie, das sind Kinder, das sind Babys noch, weißt du? Die werden aber künstlich quasi so schnell zum Wachstum gebracht sozusagen. Das sind aber trotzdem noch von ihrer Lebenserwartung abgesehen sozusagen, sind das Babys. Trotzdem noch alle, alles was wir da so zu uns nehmen. Und ja, das, wenn man mal hinguckt und vor allem, es ist jetzt einfach definitiv 2021 gibt es einfach nicht mehr das Argument, ja, es schmeckt mir halt. Weil es gibt so viele wirklich unfassbar tolle Alternativen, die einfach mindestens genauso gut schmecken.
So, jetzt pass auf. Zur Inspiration ein paar positive Zahlen, weil wie du schon gesagt hast, auch mein Anliegen ist es überhaupt nicht, den Zeigefinger zu heben. Und ich finde auch, also auch über Vegetarismus zum Veganismus letztendlich zu kommen, oder ich habe mit Patrick Broom hier darüber gesprochen, der erlaubt sich auch noch so 10%, weil er einfach gemerkt hat, es tut ihm nicht gut, wenn er nur vegan ist und ich finde, jeder sollte das auch wirklich machen, wie er möchte.
So.
Aber jetzt zur Inspiration ein paar positive Zahlen.
Schön.
Also, die Umsätze mit vegetarischen Produkten im deutschen Lebensmittelhandel sind laut der Nielsen-Marktforschung während der Corona-Pandemie um fast 40% gestiegen, die veganen sogar um 59%.
Krass.
59%. 2008 waren ungefähr 80.000 Menschen Veganer. 13 Jahre später sind es zwischen 1,1 und 2,6 Millionen.
Krass.
Das ist so ein Mittelwert aus verschiedenen Studien. Mhm. Also ich glaube, man kann sagen, da tut sich was.
Was ist deine Meinung? Warum glaubst du, dass es genau in Corona-Zeiten so hochgegangen ist?
Das ist eine sehr gute Frage.
Glaubst du, dass es deshalb war, weil die Leute Zeit hatten, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mal nachzuspüren, was so stimmig für sie ist?
Vielleicht. Also ich glaube, dass wir erst in vielen Jahren sehen und fühlen werden, was Corona mit den Menschen gemacht haben. Ich glaube, mehrfach habe ich schon die Aussage gehört, dass Corona wie eine Lupe war und viele Dinge ans Licht gebracht hat, die seit vielen Jahrzehnten teilweise so im Dunkeln vor sich hin dümpeln und auch ein bisschen so wie Tumore vor sich hin wuchern. Ja, vielleicht haben Menschen auch ganz banal einfach gedacht, Mensch, jetzt habe ich mal mehr Zeit zu Hause zu kochen, jetzt probiere ich mal was Neues aus. Mhm. Ach, so schlimm ist das ja gar nicht. Ich weiß es nicht. Spannende Frage. Was glaubst denn du?
Ich glaube, das, was ich quasi dir schon als Antwort in den Mund gelegt habe. Aber ich glaube tatsächlich
auch. You are smart.
Nee, ich glaube wirklich, dass es dem geschuldet ist, dass vielleicht wirklich mehr, wie du sagst, na, dass einfach mehr zu Hause geblieben wurde, logischerweise, und dann einfach dann auch die Kreativität vielleicht einfach mal angesetzt hat. So, hey, beim Einkaufen nehme ich einfach mal mit, ich probiere es einfach mal aus. Und vielleicht eben auch dem positiven Grund geschuldet, dass ja, ich glaube schon, der Druck dann auch gerade im ersten Lockdown weg war, ich muss irgendwas gerecht werden sozusagen, weil man konnte ja einfach sozusagen nicht anders als zu Hause zu bleiben und es zu akzeptieren, dass man einfach auch mal nichts machen kann. Und das war für die meisten Menschen und für mich auch echt krass entschleunigend. Das hatte echt für die meisten auch was sehr, sehr Schönes und Positives. Und ich glaube, diese Entschleunigung, mal ganz kurz nichts machen zu müssen, dieses Fear of Missing Out, ich verpasse da draußen nichts. Ich kann einfach auch mal hier ein Buch lesen am Vormittag, wo ich vielleicht normalerweise irgendwie irgendwo vor dem Rechner gesessen wäre. Mhm. Ich glaube schon, dass solche Momente die Bewusstheit der Menschen gesteigert hat, glaube ich, so cool, ich habe jetzt echt mal kurz ein Zeitfenster, wo ich das machen kann, was ich schon immer mal machen wollte und jetzt hat es gerade Platz und vielleicht ist es eben auch der Switch in der Ernährung.
Ich stelle auch fest, dass wenn man es vorlebt und den Druck rausnimmt, dann haben andere Menschen auch viel mehr Bock, es auszuprobieren.
Auf jeden Fall.
Und es gibt, wie du schon gesagt hast, es gibt mittlerweile so tolle Fleischersatzprodukte. Ich finde gerade so alles, was auf Erbsenproteinbasis ist, da sind echt ein paar... Es gibt so coole Sachen mittlerweile.
Ja, absolut, absolut.
Der Nusskäse ist super, schmeckt mittlerweile, finde ich, auch fast keinen Unterschied mehr.
Total, total. Letztens hat mich eine Freundin gefragt, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgericht? Und ich bin schon so ein bayerisches Kind, ehrlich gesagt. Ich liebe Brotzeit machen, einfach so von klein auf bei meiner Oma. Hey, und wenn ich mir mit dem Messer selbst von so einem riesengroßen Bauernbrot irgendwie was runterschneiden kann, so ein Vollkorn-Bauernbrot. Mhm. Und dann kann ich mir so eine richtig fette Scheibe runterschneiden und klatsch da einfach Hummus drauf und auf den Hummus dann Rucola und dann oben drüber noch Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Puff, läuft mir jetzt schon. Muss ich kurz mal aufpassen, dass es nicht zu undeutlich wird.
Ja, es ist toll. Und also das soll auch nur die Einladung sein, es einfach mal auszuprobieren. Und es muss ja auch nicht von heute auf morgen sein. Aber wenn ihr Berühmtheiten braucht, die euch zusätzlich zu uns beiden hier inspirieren. Also Lewis Hamilton ist einer auch der mittlerweile wirklich engagiertesten Veganer, ja. Formel-1-Fahrer. Mhm. Was ich nicht wusste, Lionel Messi ist Veganer.
Ah, wusste ich auch nicht.
Und Arnold Schwarzenegger hat ja auch einen starken Change gemacht.
Ja, ja, ganz genau. Ja, also, das stimmt.
Irre, ne?
Ich weiß es von Novak Djokovic, der ist auch vegan. Ich weiß es von
Tom Brady.
Ja, genau.
Super Bowl wieder mal gewonnen zum 156. Mal, Footballspieler.
Genau, seine Frau ja auch, die Giselle. Dann, ich glaube, Miley Cyrus ist, glaube ich, vegan. Und es gibt schon echt mittlerweile ganz schön viele, die öffentlich das Ganze nach vorne treiben. Das finde ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass es mittlerweile auch so eine Welle, so eine positive, wohlwollende, liebevolle Welle losgestartet hat, ja, dass es auch gar nicht mehr so richtig aufzuhalten ist. Mhm. Ich glaube, dass es für unseren Planeten auch so super wichtig wäre, dass wir da wenigstens hingucken, wie du sagst. Es muss ja nicht irgendwie von heute auf morgen alles sich ändern, aber wenigstens zulassen, hey, ich probiere es mal. Ach cool, alles klar. Und es ist ja auch schon total geholfen, wenn jeder nur einen kleinen Schritt macht und eben sagt, hey, keine Ahnung, ich esse nicht jeden Tag Wurst und Fleisch. Alleine wenn diese Entscheidung ganz viele Menschen treffen, ist ja unfassbar, was es dann einfach im Kollektiv sozusagen für Auswirkungen hat.
Ja. Sehr empfehlenswert auch die Doku auf Netflix. Ist The Game Changer heißt die, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Produziert von Arnold Schwarzenegger. Da war so ein Ding drin, nämlich dass unser Gebiss überhaupt kein Fleischfressergebiss ist.
Ja, genau.
Wir haben ein Pflanzenfressergebiss.
Ja, wir haben so ein Mahlgebiss eigentlich.
Genau,
ne?
Haben keine Reißzähne. Mhm. Genau. Also. Und hast du Harari gelesen, eine kurze Geschichte der Menschheit?
Nee,
empfehle ich jedem hier an dieser Stelle, mit dem Hinweis allerdings, es wirklich portioniert zu lesen, weil das ist nicht ganz ohne. Es ist ein israelischer Historiker, es war ein Riesenbestseller, ist wahrscheinlich unter den Spiegel-Bestsellern immer noch zu finden. Und der reist bis zu 13.000 Jahre zurück, nämlich zu dem Zeitpunkt, als wir noch Jäger und Sammler waren. Und wir haben uns ernährt von Beeren und Wurzeln. Und zwischendurch, wenn uns mal ein Tier entgegengekommen ist, dann haben wir das Tier getötet und gegessen. Und eigentlich begann das ganze Übel mit dem Ackerbau.
Ja, richtig.
Dass Menschen sich niedergelassen haben, auf die bizarre Idee kamen, das Land würde ihnen gehören. Dann kam die Einführung der, was für ein grauenhaftes Wort, Nutztiere. Da wären die Jäger und Sammler nie auf die Idee gekommen, sich in das Business der Schafe, die durch die Prärie wanderten, einzumischen, sondern, und das wurde mir da so bewusst, wie absurd, hast du vorhin gesagt, wie absurd es eigentlich ist.
Ich glaube tatsächlich, wenn man sich auf den Weg der Bewusstheit macht oder eher eben bewusste Momente sozusagen genießen möchte.
Das war jetzt ein unbewusstes Trinkgeräusch. Nein, es war kein Bäuerchen, ich bin nur abgerutscht.
Das ist auch nur Wasser, ich kann es bestätigen. dann glaube ich, dass einen absurde Momente immer wieder über den Weg laufen. Aber das ist auch gut so, finde ich, weil absurde Momente bedeuten ja quasi nur, dass man Altgewohntes vielleicht für sich selbst hinterfragt und sich überlegt, ist das wirklich die Idee gewesen, letztendlich von ganz oben.
Mhm.
Finde ich nicht schlecht, etwas dann auch in Frage zu stellen. Mhm. Das ist dann erstmal natürlich eher ungemütlich für einen selbst und auch für andere, aber unfassbares Potenzial für Wachstum, wenn man Dinge auch mal in Frage stellt, die man schon lange gemacht hat, die einem vielleicht anerzogen wurden. Oh Gott, wenn wir das Thema anerzogen mal aufmachen, ich glaube, da sitzen wir dann auch noch morgen da. Also das finde ich auch so total spannend. Werte, die man übermittelt bekommt als Kind.
Glaubenssätze.
Ja, genau. Ja. Genau. Das ist echt auch noch ein richtig spannendes Thema. Aber ich glaube, das gehört auch zu bewussten Momenten dazu, sich dann auch, das war bei mir zum Beispiel so, für mich war das ein total krasser Moment, als ich das erste Mal Dinge, die mein Vater gemacht hat, für nicht gut empfunden habe. So, das finde ich jetzt aber überhaupt nicht gut, dass er das macht. Weil es war ja immer das Vorbild, mein Vater, ach krass, da muss ich hin. Und irgendwann zu merken, ah krass, okay, es ist ja nicht alles so dufte, was er macht, finde ich persönlich. Mhm. Weil ich jetzt mein eigenes Wertesystem sozusagen für mich auch entdecken darf. Und ja, ich glaube, auch das gehört zum Leben dazu, dass man eben altbewährtes oder übertragenes, vielleicht auch schon über Generationen hinweg, auch mal in Frage stellt und sagt, okay, nee, fühlt sich nicht so stimmig für mich an. Alles erlaubt.
Super wichtig, ja. Mhm. Super wichtig. Und natürlich auch ein Thema, an dem wir immer wieder hier vorbeikommen, dass man früher oder später gar nicht drumherum kommt, mal die eigene Herkunftsfamilie anzuschauen. Mhm. Und zwar niemals mit der Haltung oder dem Anliegen, da jetzt irgendjemanden an den Pranger zu stellen und zu sagen, meine Eltern waren ja doch total blöd, sondern auch da eher auf die Metaebene zu gehen und zu sagen, interessant, weil unsere Eltern haben es immer so gut gemacht, wie sie konnten.
Das war damals ihre ideale Realität.
Genau, es war ihre ideale Realität, aber es hat häufig mit uns im Erwachsenenleben überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Und man darf sich emanzipieren und man darf sich auch von den eigenen Eltern lossagen in seinen eigenen Verhaltensmustern. Und das fällt aber vielen schwer, tatsächlich.
Aber auch total verständlich. Kenne ich auch total. Ist auch schwierig. Aber wenn man es macht, dann hat es ein unfassbar befreiendes Gefühl, finde ich persönlich.
Ja.
Und man, wie so Ketten springen im Prinzip, ne? Weil irgendwie wurde einem da was angezogen, was einem vielleicht gar nicht so gut passt. Aber wie du sagst, es wurde ja nie aus einer bösen Intention herausgemacht, sondern immer nur so, ja, bei mir war es so, ich gebe dir das so weiter und dann guck mal, was du draus machst. Und dann liegt es auch wieder an uns. Das ist immer eine Aktivität, nie eine Passivität.
Ich habe neulich eine Situation beobachtet, da war ich mit meinem Partner in einem Hotel und wir saßen abends draußen auf der Terrasse und neben uns saß eine junge Familie mit 3 Kindern und da war ein kleines blondes Mädchen dabei und die war ganz still, ganz süß, 3 oder so. Und die Mutter sagte und bekam das auch bestätigt von einem Gast, der dann dran vorbeikam, dass sie ja so brav ist und ist ja so ein braves Mädchen. Und wenn sie schläft und wenn sie still ist, dann ist sie so brav. Und dann kam noch jemand anders dazu und sagte, ja, das ist ein braves Mädchen, gell, weil sie so still ist, ja, so eine ganz Liebe, weil sie so brav und still ist. Und ich dachte so, und so entstehen Glaubenssätze. Und es war weder von der Mutter eine böse Absicht dahinter, noch von dem Herrn, der da vorbeiging. Mhm. Aber wenn man sich das mal, auch da wieder einen kleinen Schritt zurück, wenn man sich das überlegt, wie viele Menschen ich im Erwachsenenalter kenne, die dagegen kämpfen, weil sie immer noch brav und angepasst sind. Mhm. Aber wenn du immer wieder, wenn du klein bist, gespiegelt bekommst, du bist vor allem dann geliebt, wenn du angepasst und brav und still bist, das dauert aber ein paar Jahre, sich davon zu befreien.
Absolut, absolut. Heißt, brav ist gleich still. Genau, das ist quasi, okay, das nehme ich mir mit für mein Leben. Und ja.
Und bitte nicht wütend.
Ja, genau, wütend ist nicht gut, weil
stille Treppe.
Ja, ganz genau. Das ist ja die Lösung.
Sag mal, auch wenn wir über bewusstes Leben, Bewusstsein sprechen, hast du auch Laster? Ja, oder? Bitte sag ja.
Als erstes fällt mir ein.
Sag nicht Schokolade.
Nee, noch schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, weil es schon arg Werbung. Es ist tatsächlich Eis.
Mhm.
Darf ich das sagen?
Ja, klar.
Es ist Ben & Jerry's Eis.
Boah, Cookie Dough?
Vegan, ja.
Mhm.
Und es ist einfach echt ein Laster, dass dieses Lämpchen von dem Kühlschrank schon fast einfach kaputt ist, weil immer wenn ich das Ding in der Kühltruhe habe, geht es quasi ständig auf und zu. Und ich denke, ah, okay, ja, also ein Löffel, das kann ich mir auf jeden Fall gönnen. Zu, auf, ah ja, komm. Zu, auf, ah ja. Oh doch, die Hälfte schon. Ja, das ist auf jeden Fall ein Laster, muss ich sagen. Damit kriegt man mich auch immer. Also wenn man irgendwas von mir möchte, dann
ködert man dich mit Ben & Jerry's.
Auf jeden Fall. Also es ist so quasi wie, wenn man das in so eine Angelschnur hängt und dann quasi von mir her treibt, dann laufe ich weit, muss ich sagen.
Also sprich, es gibt auch kleine Sünden, die du dir selber verzeihst und die auch zu einem bewussten Leben dazugehören dürfen.
Ich glaube, das ist auch wieder da das Thema, wenn ich dann diese Dose da aufmache und es dann auch wieder umswitchen kann zu Mindful Eating, heißt quasi, ich schaufel das jetzt nicht nur wahllos rein, dass dann irgendwann die Hälfte weg ist, sondern ich nehme mir da einen Löffel, ich lasse das in meinem Mund zergehen und guck mal, was da so passiert. Dann ist es völlig in Ordnung, weil dann war dieser Moment bewusst und dann war dieser Moment des Eisessens, was ja eigentlich, das darf man ja nicht, um Gottes Willen muss man ganz viel Sport machen und so, diese ganzen Glaubenssätze, die man so mit sich trägt. Mhm. Dann ist dieser Moment des Eisessens, wenn man sagt, hey, das mache ich jetzt ganz bewusst, das mache ich nicht so nebenher mal beim Fernsehen gucken oder sonst irgendwas, dann ist es ja auch ein total wertvoller Moment im Leben, den man total gerne mitnimmt. Dann ist es ja auch gar nichts, wo man bereuen muss, wenn man sagt, hey, das habe ich mit vollem Bewusstsein gemacht, mit voller Absicht und vor allem mit vollem Genuss. Oh mein Gott, und es war so gut.
Mhm, genau, genau. Und dann hat das Ganze auch sofort eine, ja, ein ganz anderes Gefühl, als wenn man sich dann dafür selber auch noch verurteilt oder geißelt.
Genau, weil das schlechteste Gefühl haben wir ja im Prinzip, wenn irgendwas so peripher passiert. Wir gucken was und futtern währenddessen eine Tüte Chips. Also, okay, also, boah, krass, ist schon weg, Eier abgefahren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses, es ist irgendwas passiert, was irgendwie nicht so gut ist anscheinend für unseren Körper. Und wir haben es aber noch nicht mal genossen. Das ist dann irgendwie, also irgendwas muss ja von den beiden Dingen immer, meiner Meinung nach, oder darf irgendwie immer passieren. Entweder man genießt etwas oder es ist quasi gut für einen oder beides.
Mhm. Sozusagen. Schön zusammengefasst. Mhm. Das Thema Bewusstheit oder Bewusstsein ist ein vielschichtiges. Gehört denn für dich dein Umfeld, dein Freundeskreis, die Menschen, die dich umgeben, auch unbedingt dazu?
Zu 1000%. Mhm. Zu 1000%, weil dieser Kalenderspruch, den, glaube ich, jeder von uns schon mal gehört hat, du bist quasi das Sammelsurium aus den 5 Menschen, die dich umgeben, sehe ich zu 1000% genauso. Weil wenn man nicht sein authentisches Ich leben kann in seinem Umfeld, weil man dafür verurteilt wird oder weil es nicht verstanden wird. Ich habe gemerkt, dass das wird niemals dazu führen, dass man sich in sein volles Potenzial begibt, dass man das lebt, was man leben möchte, wenn man immer merkt, sobald ich davon anfange, von Dingen zu erzählen, die mich total glücklich machen, runzeln alle nur die Stirn und machen irgendwie Ich denke, das ist der allergrößte Punkt. Vor allem, was mir persönlich total wichtig ist in meinem Umfeld, ist, dass nicht alle meiner Meinung sind, aber dass alle eine ganz starke eigene Meinung haben, die mich auch total inspirieren. Dass die sagen, okay, ich verstehe deinen Punkt, aber pass auf, ich sehe es so. Das ist für mich mega wichtig. Mega wichtig. Mhm. Ehrlichkeit ist für mich total wichtig, dass jemand sagt, nee, finde ich jetzt nicht so cool, ehrlich gesagt, was du gesagt hast, weil, dass man dann auch vernünftig miteinander sprechen kann. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir jetzt so überlege, wer alles in meinem nähesten Umfeld ist, da kann ich mich schon wahnsinnig glücklich und dankbar schätzen, weil ich schon behaupten kann, ich habe echt genau die Menschen um mich rum, die immer ehrlich zu mir sind, die mir ehrliches Feedback geben, die mir auch sagen, wenn irgendwas nicht so cool ist, die eine starke Meinung haben, die aber auch alles mit Bewusstheit machen in ihrem Leben. Ob das dann mit meinen Werten immer übereinstimmt, das ist ehrlich gesagt gar nicht so meiner Meinung nach entscheidend, sondern wichtig für mich ist, dass sie ihr eigenes Leben bewusst leben und mich dadurch vielleicht auch wieder inspirieren, weil man eben auch über den Tellerrand hinausguckt, wenn das Umfeld sich auch mit ganz anderen Themen beschäftigt.
Adrian Winkler, das war ein unglaublich schönes, inspirierendes Gespräch. Ich wusste, es würde gut werden. Ich freue mich so sehr. Bevor ich dich gehen lasse, erstmal der wichtige Hinweis, alle deine wunderbare Arbeit verlinken wir natürlich hier in den Shownotes. Du bist aktiv, machst ganz tolle Sachen auch auf Instagram, auch den Account verlinken wir hier. Ich frage mich gerade, nachdem du ja der Urheber bist, könnten wir theoretisch in dieser Podcast-Folge am Ende einen Song von dir spielen?
Ja, liebend gerne.
Machen wir auf jeden Fall. Bevor wir das aber tun, kommt das, was bei jedem meiner Gäste am Schluss kommt. Ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen Satz zu Ende zu führen. Adrian, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
Tief Luft holen und einen Kaffee machen.
Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
In einer Hängematte im Wald liege und die Hängematte zwischen zwei Bäumen aufgespannt ist.
Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich?
Ich versetze mich ganz oft in das Gefühl danach und das treibt mich ganz oft an. Also oft ist es so, dass ich mir denke, da habe ich jetzt nicht so richtig Lust drauf, aber ich weiß, wie gut ich mich danach fühle und das ist ganz oft, das setzt unfassbar viel Energie frei.
Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich?
Mich bewusst mit meinen Ängsten auseinandersetze.
Bevor ich schlafen gehe,
mache ich die Augen zu und zähle mir drei Dinge auf, für die ich dankbar war, dass sie am heutigen Tag passiert sind.
Als ich 20 war, dachte ich,
dass ich die Spitze der Pyramide bin und unter mir relativ viel stattfindet, in Form von, dass ich mich maßlos, glaube ich, selbst überschätzt habe. Und ich persönlich, wenn ich mein 20-jähriges Ich treffen würde, mich wirklich krass unsympathisch finden würde.
Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
es nur Angst und Liebe im Leben gibt und ich mich immer für Liebe entscheiden kann.
Was diese Welt dringend braucht, ist?
Einen bewussten Umgang mit sich selbst, mit anderen, mit Tieren, mit der Erde und mit Zeit.
Achtsamkeit bedeutet für mich?
Achtsamkeit bedeutet für mich, nicht davon auszugehen, dass andere alles immer genauso empfinden und machen wie ich selbst.
Und zum Schluss, Liebe ist?
Allumfassend.
Das hast du das erste Mal wahrscheinlich eine Stunde überhaupt nicht in einem Interview über Musik gesprochen.
Stimmt.
Wie war's?
Stimmt, es war unfassbar erfüllend. Schön. Danke, Kathi, es war unfassbar. Und ich wusste es auch. Ich wusste es auch, das muss ich auch nochmal ganz kurz zur Klammer schlagen sozusagen. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, wir kennen uns wirklich nicht so richtig gut tatsächlich. Aber die paar Male, die wir uns gesehen haben, es gibt so Menschen, wo man sich denkt, ach ja, okay, krass. Also ich weiß, wenn ich mich mit diesem Menschen mal hinsetze, passiert irgendwie Magisches. Und es ist so schön, dass wir das irgendwie konservieren durften. Es ist so großartig. Danke, danke, danke.
So gerne. Wer mehr über dich erfahren will, der geht auf deinen Instagram-Account und hört natürlich auch rein in deinen tollen Podcast. Oldest Soul heißt der. Geht's auch um Bewusstheit und ein liebevolles Miteinander. Total schön. Was hören wir denn jetzt am Schluss? Oldest Soul, oder?
Ach, voll gerne. Lass uns, weil der Song ja doch irgendwie mit Antenne Bayern eine schöne Verbindung hat, lass uns gerne Oldest Soul spielen.
Von Herzen alles Gute für dich.
Danke für dich auch.
You smile, I was fascinated with your looks and with your style, and you watched me grow long ago. Lying in your arms and sing along with you, I was so amazed at watching all the things you do, and still today you make me say, hey Mother Nature, you're so wonderful, you're full of wonders overall. You are the oldest soul. Hey, Mother Nature, you're so beautiful. Your beauty's colorful and tall. You are the oldest soul. Now frightens me to see how we always the gift you are, every water and every tree. But as long as there's tomorrow, there's a light between the mess. The one thing I wish I saw clearly right now is a world full of happiness.